Ja, vielen herzlichen Dank, Herr Jakobait, für die freundliche und kenntnisreiche Anmoderation. Hat man auch nicht immer. Darf Sie herzlich begrüßen. Sie wissen, ich bin Kölner, aber ich bin auch gerne in Hamburg. Ich wollte näher zum Weihnachtsmarkt, weil einer meiner Verwandten einen aufgemacht hat, aber das gehört jetzt nicht zum Thema. Also zurzeit lässt sich ja eigentlich kaum so ein evangelischer Vortrag halten, um ohne irgendwie auf das Reformationsjubiläum einzugehen. Manche sagen, froh, wenn es vorbei ist. Um dieser Verlegenheit zu entgehen, hier wenig inhaltliche Anknüpfung bieten zu können, rette ich mich dann in die Form und werde diesen Vortrag in Erinnerung an Martin Luther in Thesen halten. Da nun auch 95 solcher Thesen den Ausgang dieses Vortrags doch in den späten Abend bis in die Nacht hineintreiben würden, habe ich mich auf 10 reduziert, damit sozusagen die Länge der rhetorischen Figur und etwaige Pläne zur weiteren Abendgestaltung keine zeitliche Nutzerkonkurrenz finden, und damit sind wir ja sozusagen schon beim Thema. Ich komme also zur ersten These, und da klang schon vieles an. Es war einmal ein kirchliches Zeitbestimmungsmonopol. Das Thema Zeit unterlag in der Tat, dazu komme ich noch zu sprechen, lange Zeit der Kompetenz theologischer und philosophischer Diskurse, ist aber inzwischen doch sehr stark im soziologischen und chronobiologischen Diskurs beheimatet. Insbesondere vorangetrieben wurde der Diskurs durch den 1984 von dem Soziologen Norbert Elias veröffentlichten Essay über die Zeit. Eine in der Zeitsoziologie seitdem geläufige These besagt, dass die gesellschaftliche Organisation von Zeit von kollektiven Kräften, also von Institutionen und von Organisationen geprägt wird. So sei zum Beispiel in den frühen Kulturen, das waren praktisch meine Amtskollegen, die Zeitstrukturierung durch Zentralfiguren wie Priester oder Könige erfolgt, die sozusagen durch rituelle Vorgaben, Aussaat, Ernte und Festzeiten für alle verbindlich festgelegt haben. Das gelingt heute weder einem Landpfarrer noch einem Hamburger Pfarrer, was den Fischfang anbelangt, da irgendetwas zu synchronisieren. Dieses Zeitbestimmungspol sei, so Elias, zunehmend von der Kirche übernommen worden. Sie haben schon Beispiele gebracht. Ich denke, man kann Elias' These mit Blick auf ganz unterschiedliche Zeitstrukturierungsmomente bestätigt finden. Etwa, wenn man sich die Festlegung von Sonntagsritualen vor Augen führt und die differenziert reglementierende Unterscheidung zwischen erlaubten und unerlaubten Tätigkeiten. Ich habe das in meiner Kindheit noch genießen dürfen. Beispielhaft dafür sei das irische Sonntagsgesetz von 886 genannt, das ganz zahlreiche Verbote dessen, was am Sonntag erlaubt ist und was nicht, aufführt. Und die noch einigermaßen praktizierte Konvention, hier und da noch sonntags keine Wäsche aufzuhängen, mag noch ein Relikt sein, aber man kann sagen, im Zeitalter der Trockner ist das auch kein Problem mehr. Eine weitere auf das Jahr bezogene Situation ist, und ein Beispiel ist der Festkalender, der ja immer noch, auch zur Freude säkular orientierter Zeitgenossen, unter anderem eine Reihe von wohltuenden kirchlichen Feiertagen als staatliche Feiertage zur allgemeinen Erholung bereithält. Schließlich sei so eine Schreckensgeschichte der Kirchengeschichte benannt, nämlich die Lehre vom Fegefeuer, dem Purgatorium, einem Reinigungsfeuer, wie Sie vielleicht wissen, das die Eignung für die himmlische Ewigkeit herstellen sollte. Und weil das Furcht und Schrecken mit sich gebracht hat, war es ein für die katholische Kirche ökonomisch sehr einträgliches Geschäft, wenn sich die armen Sünder Jahrzehnte sozusagen der Befreiung von dieser Qual durch den käuflichen Erwerb eines Ablasses erwarben. Das war der Hintergrund des Ablasshandels. Mag sein, dass das eine der ersten Formen war, sich sozusagen durch Verminderung des Güterreichtums einen gewissen Zeitwohlstand zu erkaufen, auch wenn der für uns relativ abstrakt ist. Und diese Fragestellung ist beispielsweise säkular nach 1984, dem IG Metall-Streit und dem Einstieg in die 35-Stunden-Woche auch in der Arbeitszeitdebatte deutlich geworden. Etwas weniger Zeit, etwas weniger Güterreichtum, dafür mehr Zeitwohlstand. Wie wir alle wissen, haben diese Arbeitszeitverkürzungsanhänger, zu denen ich auch gehöre, eine kräftige Niederlage erlitten. Zweite These. Das Zeitbestimmungsmonopol der Kirche ist verblasst. Das Monopol dieser kirchlichen Zeittaktgeberfunktion ist inzwischen verblasst und andere Institutionen, in Klammern, wie ich finde, auch zu Recht, haben zeitstrukturierenden Einfluss gewonnen. Wir wissen das, glaube ich, alle Organisationen, die den Aushandlungsprozess über die Eckdaten der Arbeitszeit gestalten, also Arbeitgeberverbände, Gewerkschaften, aber auch der Gesetzgeber sind für die Zeitstruktur der Beschäftigten von wesentlich erheblicher und vitalerer Bedeutung. Hinzu treten als Zeittaktgeber soziokulturelle Leitbilder wie Beschleunigung, Flexibilität. Sie können sich heutzutage nicht leisten zu sagen, ich will nicht flexibel sein. Mobilität, die kurz gefasst ein insgesamt rationelles Zeitverhalten zum Mainstream erhoben haben. Und mein Kollege von der Deutschen Gesellschaft für Zeitpolitik, Jürgen Rindersbacher, hat das 85 einmal genannt, die Soziologen machen das ja so, die infinitesimale Verwendungslogik der Zeit. Also das können Sie ja merken und dann können Sie heute Abend erzählen. Das heißt sozusagen, die eine nach unendlichem Verbrauch und Ausnutzung gehende Verwendungslogik der Zeit. Denken Sie nur an die elektronischen Medien, deren Marktkonkurrenz wesentlich durch den Wetteifer um den schnellstmöglichen Zugang zu Informationen bestimmt wird, egal welcher Güte und Qualität diese Informationen sind, was dann wiederum sehr kleinteilig die Zeitverwendungsmuster der User prägt. Das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema wert. Drittens, Zeitthemen sind oft Konfliktthemen. Die Organisation der gesellschaftlichen Zeit schlägt sich mindestens auf drei Ebenen nieder. Man kann wahrscheinlich noch viel mehr nennen. Da ist zunächst die Ebene der Zeitordnung. Das sind Zeitstrukturierungen wie der morgendliche Schulbeginn, die Arbeitszeit, der Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel, da klappt das nicht immer so, oder der wöchentliche Markttag, wenn es den überhaupt noch gibt. Die zweite Ebene sind Zeitinstitutionen, dazu gehört die Sieben-Tage-Woche, das Wochenende oder auch der Sonntag. Schließlich auf der Ebene des Zeitverständnisses, ob nun eher so ein lineares Verständnis oder ein zyklisches Verständnis, ob monetär rationell im Sinne des langlebigen Obersatzes von Benjamin Franklin, Zeit ist Geld, oder eher am Kairos, am Hier und Jetzt, besondere Ereignisse orientiert. Alle drei Dimensionen, schlicht gefasst, sind bei der Organisation von gesellschaftlicher Zeit prägend und gleichzeitig oft der Stoff, aus dem die Konflikte innerhalb des gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses der Zeitorganisation bestehen. Diese mögen öffentlich ausgetragen werden, wie wir das bei den arbeitsbezogenen Aspekten der Tarifverhandlungen kennen, oder auch bei der Frage nach den institutionellen Aufforderungen zur Herstellung einer sogenannten Life-Work-Balance, manchmal auch Life-Work-Care-Balance oder Life-Work-Care-Time-Balance. Also es gibt ganz viel Balance, Desaster, überwiegend bei Frauen. Oder aber sie sind verdeckter und richten sich an die individuelle zeitstrukturierende Kompetenz des Alltags. Eine Frage, die ja nicht wenige Empowerment-Seminare unter dem Stichwort mehr Zeitsouveränität, die Zeit managen oder Zeit autonom gestalten, füllt. Und die Kassen dieser Organisatoren natürlich auch. Viertens. Angst vor Sonntagsbrötchen. Befasst man sich mit dem typisch kirchlichen Profil der zeitpolitischen Auseinandersetzung, so ist auffällig, dass der Sonntag die nahezu letzte Bastion ist, aus der heraus kirchliche Argumentationsmuster versuchen, gesellschaftlich wirksam zu werden. Die kirchlichen Verlautbarungen und synodalen Diskussionen des deutschen Protestantismus seit 1948 zeigen, dass sich das Thema Sonntag wie ein roter Faden durch die Dekaden zieht. Nicht selten waren hier kulturpessimistische Worte zu hören, wie etwa in der Diskussion um den Brötchenverkauf der Bäckereien am Sonntag. Was die ja nur getan haben, weil die Tankstellen das nun auch betrieben haben. Und dann waren Worte zu hören, da schien es scheinbar für manche um den nahenden Umgang nicht nur der Sonntagskultur, sondern des christlichen Abendlandes zu gehen. Allein in den 80er Jahren haben drei ökumenische Verlautbarungen des Rates der EKD und der Deutschen Bischofskonferenz, die unter dem Titel »Den Sonntag feiern«, »Der Sonntag muss geschützt bleiben« und »Unsere Verantwortung für den Sonntag« erschienen sind, die öffentliche Diskussion über die Sonntagsheiligung mit zum Teil beachtenswerter Resonanz vorangetrieben. Und 1999 erfolgte dann nochmals eine Verlautbarung, Menschen brauchen den Sonntag. Es kann also durchaus konstatiert werden, dass es ein wie auch immer geartetes kirchliches Interesse am Sonntag gibt. Aber, sehr verehrte Damen und Herren, auffällig ist, dass das Eigentliche der kirchlichen Position, Sie hatten es bereits angedeutet, nicht dem Plädoyer für die Ruhe an sich gilt, sondern die Betonung Betonung des Gottesdienstes als das Wesentliche dieses Tages immer besonders betont wird. Der Arbeitsruhe wird insofern die Funktion einer zeitordnenden Voraussetzung zur Ermöglichung des Gottesdienstes zugeschrieben. Sie ist ein sekundäres, sozusagen der Gottesdienstkultur assistierendes Zeitmoment. Fünfte These: Die Wurzeln dessen sind antijüdisch. Die Wurzeln dieser Tendenz sind theologisch schon sehr früh angelegt und typischerweise nähren sie sich aus der Auseinandersetzung mit dem jüdischen Sabbat. Die jüdische Praxis der arbeitunterbrechenden Ruhe am Sabbat war für die altkirchliche Tradition ein furchtbarer Dorn im Auge und gab vielfältig Anlass, sich in polemischer Weise zu distanzieren. So wusste Augustinus zu warnen, den Sabbat geistig zu halten und nicht wie die Juden durch körperliches Nichtstun. Der Jude täte lieber nützliche Arbeit auf dem Felde, als unzufrieden im Theater zu sitzen. Das Ressentiment, das aus diesen Worten spricht, birgt offenbar ein christliches Unbehagen an einer Mußekultur, das auch durch die Einführung des Sonntags als staatlicher Ruhetag, schon benannt unter Kaiser Konstantin, noch keineswegs beseitigt war. Allerdings bestand nun für die Kirche angesichts dieser staatlichen Gesetzgebung die Verlegenheit, quasi notgedrungen der sonntaglichen Arbeitsruhe einen gewissen religiösen Ernst zu geben. Und da sind Theologen ja sehr schnell bereit, wenn sie verlegen sind, findig zu werden. Aus dieser theologischen Notlage heraus wurde zwar die Sabbat-Tradition aufgegriffen, allerdings in Form vieler Überbietungsformulierungen. Also der Gestalt, dass erst der Herrentag die eigentlich überbietende Erfüllung des Sabbat darstellt, an dem aber nun das reine Nichtstun eine Gefahrenquelle und ein Einfallstor der Sünde ist. Sie kennen das alle, Ruhen ist aller Laster Anfang. Dazu ein Beleg aus einer Schrift von Ephraim dem Syrer. Da heißt es: Ehre gehört dem Herrentag. Erweist ihm eure Ehrerbietung, denn er hat das Recht der Erstgeburt dem Sabbat weggenommen. Selig, wer ihn durch makellose Beobachtung ehrt. Das Gesetz verordnet, der Dienerschaft und den Tieren Ruhe zu gewähren, damit Knechte, Mägde und Tagelöhner die Arbeit einstellen. Während aber unser Körper ruht, unterlässt er wohl die Arbeit, doch am Ruhetag sündigen wir mehr als an anderen Tagen. Während wir die Feldarbeit unterlassen und die Arbeit einstellen, laufen wir große Gefahr, gerichtet zu werden, da wir in die Kaufhäuser gehen. Da kommt ja schon sozusagen die Auseinandersetzung mit dem verkaufsoffenen Sonntag zutage. Auch bei Luther ist eine deutliche Abneigung erkennbar, dem Sonntag in seiner Qualität als Ruhetag überhaupt eine theologische Würde zu geben. Dies ist durchaus theologisch motiviert, da Luther eine sabbattheologische Begründung des arbeitsfreien Sonntags ausdrücklich ablehnte und kirchengeschichtlich traditionsreich gegen die Sabbatpraxis polemisierte. Da, ich zitiere, dies Gebot nach dem groben Verstand uns Christen nichts angehe. Aus rein pragmatischen Gründen sei der Sonntag als freier Tag zu nutzen, etwa zur Erholung für das hart arbeitende Gesinde. Selbst dies aber, bei ihm doch anzutreffende soziale Implikation des arbeitsfreien Sonntags mit einer gewissen Zweckerfüllung für die Ärmsten und Marginalisierten zur Erholung, ist im Zuge der Industrialisierung, zumindest in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, in kirchlichen Stellungnahmen kaum zu finden. Interessanterweise wurde per Polizeiordnung ein Verbot von Sonntagsarbeit nur erteilt, wenn der durch die Arbeit verursachte Lärm eine entsprechende Störung sonntäglicher Ruhe und damit Gottesdienstruhe mit sich brachte. Mit anderen Worten, die Herstellung öffentlicher Sonntagsruhe als staatliche Aufgabe wurde reduziert auf die Vermeidung einer die Gottesdienstkultur störenden Lärmkulisse. Und Sie merken uns nur an diesem Beispiel, wie stark die bürgerliche Bewegung, die mit der nationalen Frage Bundesstaat, Staatenbund, wie auch immer beschäftigt war und die Pauperisierungsprozesse der Handwerker, der Bauern und der Söldner völlig in Parallelgesellschaften voneinander getrennt war. Aus kirchlicher Perspektive war die Problematik des gesellschaftlichen Umbruchs die Verelendung und Pauperisierung der Massen nicht vorrangig eine soziale, eine ökonomische oder gar politische, sondern Ausdruck eines religiös-sittlichen Werteverfalls. So bezeichnet die Kirchenchronik der Provinz Sachsen von 1844 die gottesdienstliche Abstinenz als die eigentlichen schlimmen Folgen der Industrialisierung. Sechste These. Durch mehr Zeitwohlstand droht die Entchristlichung des Volkslebens. Die immer wieder um Abgrenzung gegenüber dem jüdischen Sabbat bemühte theologische Positionierung ist bis heute, wie ich finde, nicht wirklich überwunden. Im Nachkriegsdeutschland hat sich schon sehr früh, nämlich im Kontext der Diskussion über die Einführung der vollkontinuierlichen Produktion in der Eisen- und Stahlindustrie, eine Wiederbelebung erfahren. Ich kann an dieser Stelle nicht auf die komplexe Diskussion im Teil eingehen, es soll ja auch noch was fürs Buch übrig bleiben, aber muss deutlich machen, dass diese vollkontinuierliche Produktion in den Hütten und Stahlwerken letztlich dazu geführt hat, dass für das Individuum der einzelnen Beschäftigten 11 Stunden weniger wöchentliche Arbeitszeit anstanden und paradoxerweise an 13 Wochenenden ein Freizeitblock von 72 Stunden zur Verfügung stand. Völlig absurd, und das entspricht dem Fischmarkt, war nämlich, dass damals nach der Sonntagsstutzbestimmung der Gewerbeordnung von 1895 lediglich geregelt war, durch eine Durchführungsverordnung, dass produktionsfreie Zeit Sonntagsruhe bedeutete, sonntagsmorgens bis 6 durfte gearbeitet werden, sonntagsabends ab 18 Uhr musste wieder gearbeitet werden. Das, was also damals vom nordrhein-westfälischen Arbeitsminister an Sondergenehmigung erteilt war, bedeutete letztlich wesentlich mehr Zeitwohlstand und Erholung für die Beschäftigten. Dennoch waren breite Kreise der evangelischen wie katholischen Kirche entsetzt. Die evangelische Kirche im Rheinland warnte bereits 1948 vor den Folgen. Eine solche Regelung, die ja letztlich einen bis dato ungeahnten Zeitwohlstand für die Beschäftigten mit sich brachte, zerstöre die christliche Sonntagsfeier und damit das Leben der Gemeinde, deren Zentrum doch das Hören des Wortes Gottes sei. Darüber hinaus träfe eine Ausnahmeregelung auch das Kernstück christlicher Sitte und würde, Zitat, einer weiteren Entchristlichung des Volkslebens Vorschub leisten. Die innere Systematik dieser Argumentation wirkt zwar paradox, ist aber in sich schlüssig. Die vollkontinuierliche Produktion in der Eisen- und Stahlindustrie wird nicht im Blick auf ihre positiven, arbeitszeitrelevanten Aspekte eines regelmäßigen, ausgiebigen Freizeitblocks am Wochenende betrachtet, sondern nur grundsätzlich wegen der auch den Sonntagvormittag umfassenden Produktionskontinuität kirchlich angegriffen. Kurz gefasst, der eingeforderte Schutz des Sonntags meint den Schutz des Gottesdienstes und nicht die grundsätzliche Ermöglichung einer Erfahrung von Arbeitsunterbrechung, von Ruhe, von dem, was biblisch, wie ich meine, dazu komme ich gleich, das eigentliche Prä ist. Erschreckend, dass selbst der von mir geschätzte Günther Dehn 1954 im evangelischen Soziallexikon nun folgendermaßen warnt, man werde nur zum rechten Verständnis der Sonntagsruhe gelangen, wenn man sich klar macht, dass Sabbat und Sonntag nichts miteinander zu tun haben. Die Reformatoren sind wieder zum evangelischen Verständnis des Sonntags vorgedrungen. Das hat freilich nicht verhindert, dass auch in der evangelischen Kirche bald wieder eine Verdunklung des rechten Sonntagsverständnisses, in Klammern ein Sabbatarianismus, aufgekommen ist. Es ist evangelische Pflicht, jeder Judaisierung des Sonntags entgegenzutreten. Seine Heiligung besteht darin, dass die Gemeinde sich durch das Hören des Wortes Gottes heiligen lässt. Diese kurze kirchengeschichtliche Skizze belegt, dass die Kirche sich einer theologischen Bewertung der die Arbeit unterbrechenden Ruhe in Abgrenzung zum jüdischen Sabbatgebot verweigert hat. Die Folge ist eine weitgehende Reduktion ihrer Rolle als zeitgestaltender Akteur auf ein antiquiertes und immer weniger greifendes Wächteramt. Diese immer wieder um Abgrenzung gegenüber dem jüdischen Sabbat bemühte theologische Positionierung ist bis heute nicht wirklich überwunden. Und damit komme ich zur siebten These. Die Quelle der Argumentation ist ein theologischer Antijudaismus. Die erwähnten ökumenischen Verlautbarungen weisen deutlich eine Tendenz zur Enteignung das war auch schon in ökumenischen Verlautbaren deutlich, eine Enteignung des Sabbats. Der Sonntag ist der eigentliche Sabbat. Entweder also wird der Sonntag als der Tag beschrieben, in dem der Sinn des Sabbats aufgenommen worden ist, oder es wird behauptet, dass im Christentum der Tag des Herrn vom Sabbat auf den ersten Tag der Woche, den Sonntag, gelegt wurde, oder aber es heißt in der letzten Schrift des Rats der EKD und der Bischofskonferenz verhältnismäßig zurückhaltend, dass die christliche Sonntagsfeier noch vieles von der Bedeutung der Sabbatfeier enthält. Diese entweder abgrenzende Eindeutigkeit oder auch vage Unklarheit in der Verhältnisbestimmung von Sabbat und Sonntag ist eine der Ursachen dafür, dass das zeitpolitische Engagement der Kirchen letztlich als ausgesprochen zurückhaltend, wenig wirksam zu bewerten ist. Sicheren Boden finden wir immer wieder nur dann, wenn es um die Einforderung der sonntäglichen Gottesdienstkultur geht. Dieser kirchengeschichtliche Befund wirft die Frage nach der theologischen Verhältnisbestimmung von Sabbat und Sonntag auf. Die von denen ausgesprochene Warnung vor einer Judaisierung des Sonntags wird in der neutestamentlichen Exegese durch zum Teil drastische Formulierungen gestützt. Jesus selbst sei ein streitbarer Gegner des Sabbat, wenn nicht gar des Judentums insgesamt gewesen. So resümiert Eduard Lohse mit Bezug auf die in Markus 2, Vers 23 folgende geschilderte Begebenheit vom Ehrenausraufen am Sabbat, darauf komme ich gleich noch zu sprechen, Zitat, die Juden verstehen durchaus richtig, Jesus hat den Sabbat nicht nur durchbrochen, sondern er löste ihn auf. Auch Herbert Braun diagnostiziert eine grundsätzliche Polemik Jesu gegen das jüdische Denken schlechthin. Gerade die Auseinandersetzung Jesu mit der Sabbatpraxis, wie sie sich in den Heilungsgeschichten und der Begebenheit vom Ehrenausraufen finde, mache deutlich, schneidender kann die Antithese gegen jüdisches Denken kaum vorangetrieben werden. Der Sabbat und seine Beobachtung ist nicht religiöser Selbstzweck. Der Mensch ist der Zweck des Sabbats. Dagegen macht der synoptische Gesamtbefund, also in den Evangelien, deutlich, wie breit die Facette der Überlieferung ist, die Jesus als einen den Sabbat befolgenden Juden darstellt und die Geschichte vom Ehrenausraufen am Sabbat schildert, dass die Jünger am Sabbat durch ein Kornfeld gingen und begannen nun Ehren auszuraufen, was die Kritik einer Gruppe von Pharisäern provoziert hat, also eine innerjüdische Diskussion, denn das Abraufen war eigentlich nicht erlaubt, nur das Hochnehmen der runtergefallenen Ehren war erlaubt. Und dann kommt Jesus mit dem berühmt gewordenen Satz, der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Interessant ist nun, dass einerseits weitgehend einhellig dieser berühmte Vers Jesus ursprünglich zugeschrieben wird, andererseits aber dies wiederum in Abgrenzung gegenüber dem Ersten Testament so bewertet wird, als liege hier eine ganz neue Bestimmung des durch das biblische Sabbatgebot begründeten Verhältnisses zwischen Gott und Mensch vor, da der Sabbat nun nicht als Selbstzweck, das mit ihm verknüpfte Gebot, nicht mehr primär als eine dem Menschen von außen gestellte Forderung begriffen werde. Ich komme achtens zur These, Sie merken so allmählich, geht es auch voran. Auch in der hebräischen Bibel gilt, der Sabbat ist um des Menschen willen da. Im Folgenden möchte ich Ihnen thesenartig aufzeigen, dass der Sabbat auch in der hebräischen Bibel theologisch qualifiziert wird als eine um des Menschen, um der sozialen Gemeinschaft, der Gerechtigkeit und Lebensdienlichkeit willen eingerichtete Gabe Gottes. Dazu, Sie haben es geahnt, so schnell ist doch nicht vorbei, 6 Punkte. Erstens, der Sabbat in seiner ältesten biblischen Tradition hat primär die Unterlassung von Arbeit und allenfalls nachgeordnet eine kultische Feier zum Inhalt. Unter zeitstrukturierenden Gesichtspunkt ist er als eine Unterbrechung ökonomischer Verwendungskontinuitäten zu begreifen, die, und das kommt dazu, eine identitätsstiftende Wirkung für das wachsende Volk Israel hatte. Damit erschließt der Ruhetag einen doppelten Aspekt des Zeitverständnisses. Durch die Unterbrechung der Arbeit wird die Zeit des siebten Tages qualitativ anders erfahren als die 6 Tage der Arbeit. Und sie wird zum vermittelnden Medium sozusagen sozialer Zugehörigkeit. Sie hat, wenn man so will, inkludierende Funktion. Zweitens, das Unterlassen der Arbeit wird mehrfach mit der Kategorie der Ruhe, der Menucha, inhaltlich beschrieben. Diese Ruhepraxis ist aber kein Klassenprivileg, sondern es wird, gerade den Besitzenden im Dekalog, in den 10 Geboten, Exodus 23, an anderen Stellen und so weiter, immer wieder angesagt, die Abhängigen, die Fremden, selbst die Nutztiere in diese Lust und Wohltat des Sabbat, wie Jesaja sagt, mit einzubeziehen. Die sozialen Abhängigkeitsstrukturen, die unterhalb der Woche regierten, zwischen Herr und Knecht, werden sozusagen mit dem Sabbat durch den Faktor Zeit tendenziell aufgehoben. Drittens, diese Ruhe ist weder eine zweckgerichtete Ruhe von Arbeit, noch eine Erholung für die Arbeit. Sie hat eine ganz eigene Würde. Der innere Zusammenhang von Arbeit und Ruhe wird dabei dreifach in kritischer Hinsicht angezeigt. Erstens verliert Arbeit ohne diese sie abschließende Ruhe den Charakter von Arbeit. Man könnte auch modern sagen, sie wird eine Form von Fremd- oder Selbstausbeutung. Das sind die klassischen Manager in den mittleren Etagen, die mit den Akten und dem Laptop und den Mails am Wochenende nach Hause und dann wird zu Hause genauso gemacht wie in der Firma durchgearbeitet. Formen der Selbstausbeutung. Zweitens, ist auch Ruhe ohne Arbeit defizitär? Das erlebt jeder Mensch, der längere Zeit arbeitslos ist. Da gibt es übrigens ganz viele arbeitssoziologische Studien darüber, dass Strukturierungsmomente, die durch Arbeitslosigkeit verloren gehen, zu starker Desorientierung bis hin zu Depressionen führen. Und eine jüngste Studie des Robert-Koch-Instituts hat da nochmal deutlich angegeben, dass Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit, auch was ihre Lebenszeit anbelangt, eine kürzere Lebenserwartung von 8 Jahren haben. Drittens, darüber hinaus beruhigt aber nun, das fand ich ganz interessant, die Ruhe auch nicht alle Arbeitsverhältnisse, sondern sie setzt indirekt Arbeitsverhältnisse voraus, die auch schöpferische Anteile beinhalten. Das habe ich dem jüdischen Exegeten Benno Jakob zu verdanken, der zur Zeit des Faschismus nach London emigriert ist. Er hat darauf hingewiesen, dass innerhalb des Dekalogs, also der 10 Gebote in Exodus 20, das Sabbatgebot 2 Begriffe für Arbeit verwendet. Wenn es heißt, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Dann heißt es weiter, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes, da sollst du keine Arbeit tun. Das hebräische Wort für arbeiten, also die erste Verwendung im Satz, mit der Wurzel avad, spielt auf die Knechtschaft an. Meint also Knecht sein und hart arbeiten müssen. Die zweite ergänzende Wendung im Hebräischen, deine Werke tun, heißt Vaishta kol malochteka, da kommt die Maloche her, die wir eigentlich immer als die schwere Arbeit betrachten. Die Maloche, Malochteka, ist aber genau der Begriff, der in der Schöpfungsgeschichte für das Gotteshandeln in der Schöpfung beschrieben wird. Also Gott hat malocht. Und man könnte sagen, es ist göttlich-schöpferische Tätigkeit. Dass dies also am Sabbat nicht zu tun ist, setzt ja logischerweise voraus, dass eben auch diese sinnstiftende Tätigkeit auch qualifizierender Inhalt der Arbeit in der Woche gewesen sein muss. Denn es muss ja nichts für den Sabbat untersagen, was in der Woche nicht der Fall ist. Das heißt aber, sagt Benno Jakob, es gibt einen Zusammenhalt von Inhalt und Würde zwischen dem, was in der Woche geschieht und am Sabbat. Das heißt, dass in der Woche auch sinnstiftende, schöpferische Anteile das Wesen der Arbeit prägen müssen, von der dann am Sabbat ebenso geruht wird wie von allem anderen. Allgemeiner gesprochen, die Zeit des Sabbats ist nicht von der übrigen Zeit isolierbar. Die Qualifizierung der Zeit, wie sie mit der Gabe des Sabbats vollzogen wird, bleibt nicht auf den Sabbat reduziert, sondern legt sich im Kontext der Verbundenheit von Arbeit und Ruhe ganz beziehungsreich auf die übrige Zeit aus und unterstellt Arbeitsverhältnisse, die schöpferische Anteile haben. Viertens, einmalig im biblischen Kanon taucht in Genesis 2,2, also im ersten Buch Mose, nur für den Sabbat eine Trias von Ruhe, Heiligung und Segnung auf, wenn es heißt, und Gott segnete den 7. Tag und heiligte ihn, weil er an ihm ruhte von allen seinen Werken. Ein anderer hebräischer Gelehrter, Abraham Heschel, hat darauf hingewiesen, dass hier sozusagen die Heiligkeit der Zeit zum Ausdruck gebracht wird. Die Bedeutung des Sabbat ist, die Zeit zu feiern und nicht den Raum. Der Sabbat ist also Inbegriff der von Gott gesegneten und geheiligten Zeit als eine Gabe, die sich menschlicher Verfügung entzieht. Dies eröffnet zugleich ein anderes Verständnis von Zeit, nämlich als Gabe, nicht als Besitz- oder Herrschaftsinstrument und auch nicht auf den Sabbat begrenzt, sondern auf die ganze Lebenszeit des Menschen bezogen. Dazu erzählt diese selbstironische Geschichte vom Manna-Wunder, vielleicht erinnern Sie sich noch, in Exodus 16, da geht es ja um die Manna-Speisung. Haben manche von Ihnen vielleicht noch aus alten Zeiten des Konfirmandenunterrichts oder ähnlichen Dingen im Kopf. Die Erzählung hebt an mit der Schilderung des murrenden Volkes. Übrigens, das erleben Sie also nicht nur heute, murrendes Volk, das ist fast schon damals so. Dass nach 15 Tagen des zweiten Monats, so heißt es da, nachdem sie von Ägypten ausgezogen waren, angesichts ihrer leiblichen Bedürfnisse sich zurücksehnten nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Und Jürgen Ebach, ein Alterstermindler, hat mal gesagt, sie sehnten sich zurück zur falschen Ruhe, nämlich zu gesättigten Bäuchern inmitten von Fremdherrschaft. Die Mose ansprechende Gegenwart Gottes sagt nun die allmorgendliche Versorgung mit Brot, das vom Himmel regnet, zu und dann noch ergänzt um die Zusage, dass es am sechsten Tag doppelt so viel sein wird, wie sonst täglich zu sammeln ist. Für das tägliche Sammeln wird jede Familie angewiesen, nur nun nach der Menge ihres wirklichen Bedarfes zu sammeln. Wer mehr nimmt, so ist die Warnung, soll erleben, dass das Übrige und Überflüssige wurmig und stinkend wird. Schließlich gilt es, sich auf die Zusage zu verlassen, dass die Sammlung am sechsten Tag ausreichend sein wird für den Schabbat, für den siebten Tag, an dem ja nichts zu tun ist. Das Kalkül des Volkes richtet sich natürlich gegen diese Zusage der ausreichenden Versorgung mit dem Ergebnis, dass das, was in der Woche über den Bedarf hinaus gesammelt wurde, morgens verdorben war und jedes Begehren am Sabbat doch noch hinauszugehen, um zu sammeln, ohne Erfolg blieb. Das heißt, die von Gott an dieser Geschichte getroffene Vorsorge für den Sabbat überragt zwar qualitativ die übrigen Tage, denn am Sabbat muss nicht einmal gesammelt werden, aber auch in der Woche spiegelt sich in der Gewährung des Lebensbedarfs, der Ökonomie des Genug wieder, was der Sabbat sozusagen in Reinkultur abbildet. Das Unterbrechen ökonomischer Verwendungslogik, mehr zu horten, als der tägliche Bedarf abverlangt, also eine sich gerade nicht am Genügenden, sondern am denkbar ökonomisch Machbaren orientierende Verwendungslogik von Zeit, wird auch innerhalb der Woche als letztlich überflüssiges, regelrecht stinkendes Unterfangen vorgeführt. Der Sabbat und die sechs übrigen Tage stehen auch unter diesem Gesichtspunkt einer solchen Qualifizierung von Zeit in einem inneren Verhältnis zueinander. Und jetzt ein sechster und letzter Punkt, dann komme ich ja auch schon zum neunten und dann kommt auch der zehnte. Die im Sabbat zur Geltung kommende Unverfügbarkeit der Zeit und damit das gesetzte Ende unaufhörlicher Verwendungskontinuitäten findet schließlich auch im sogenannten Sabbat- und Jobeljahr ihre soziale Anwendung. Sabbat- und Jobeljahr sind ein Beleg für die zeitlich sozusagen die gesamte Lebensspanne des Menschen umfassende Dimension der Sabbattheologie. Das Sabbat oder auch das sogenannte Erlassjahr regelte zum einen, muss man sich mal klar machen, und das war praktiziert worden, alle sieben Jahre den Schuldenerlass. Stellen Sie sich das mal vor für das Verhältnis zu Griechenland. Die Verschuldeten treten in den Status der Entschuldeten. Und wir haben eine platonisch abgesetzte Mystifizierung betrieben, wenn wir im Vaterunser das gar nicht mehr raushören. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Zum anderen geht es im Sabbatjahr auch um die alle sieben Jahre praktizierte Ackerbrache. Ökonomisch wäre es durchaus sinnvoll gewesen, das siebte Jahr auch zu säen und zu ernten und den Ertrag den Armen zu geben. Das wäre sozusagen rationell gewesen. Aber hier wird interessanterweise die freie Verfügbarkeit über die wild wachsenden Ernteerträge, also eine Form der Umverteilung des gesellschaftlichen Reichtums für dieses Jahr, verbunden mit einem alle sieben Jahre praktizierten Zeitwohlstand der Gebenden. Sie müssen nichts tun. Und schließlich sei noch das Jobeljahr erwähnt, dessen gesicherter Nachweis tatsächlicher Praxis allerdings nicht gegeben ist. Es sieht zumindest utopisch vor, dass jeweils im 50. Jahr, also nach 7 mal 7 Jahren, über die Beendigung der Schuldknechtschaft und die Ackerbrache hinaus die Wiederherstellung der ursprünglichen Besitzverhältnisse und auch die zeitliche Befristung des Landbesitzes vollzogen wird. Begründet wird dies mit dem Hinweis auf die eigentlichen Besitzverhältnisse. Das Land gehört Gott allein. Fazit also, die menschliche Lebenszeit wird in alledem durch eine soziale Dimension qualifiziert, die Vorrang hat vor jedem linear ausgerichteten ökonomischen Verwendungsimperativ. Durch das mit diesen Bestimmungen in Grenzen gehaltene Spekulationskalkül wird die Zeit in ihrem ökonomischen Gebrauchswert ein Stück entwertet. Und da das Land allein Gott gehört, wird auch indirekt seine zeitliche Ausbeute begrenzt. Zeit ist eben nicht Medium grenzenloser Besitzakkumulation, sondern unter Verwertungsgesichtspunkten begrenzte und nur beliehene Zeit. Merkt übrigens jeder, der am Ende seines Lebens steht. Neuntens, nicht das Halten, aber das Gedenken des Sabbat wäre kirchlich opportun. Die Mittelpunktstellung des Menschen in der Sabbattheologie der hebräischen Bibel ist mit diesem exegetischen Befund, wie ich finde, reichhaltig belegt. Es geht nicht um den Sabbat an sich, an keiner Stelle, sondern immer um sein Verhältnis zum Menschen, um die soziale Einbindung der anderen, Notleidender, die Begrenzung von Arbeit und ökonomische Verwendungsdiktatur, die Qualität einer humanen, schöpferischen Arbeit innerhalb der Woche und insgesamt um eine Dimension der Heiligkeit der Zeit als Gabe Gottes, die immer nur begrenzt der Fremdverfügung und Herrschaft durch Dritte unterliegt. Das heißt mit anderen Worten, es gilt auch in der hebräischen Bibel selbstverständlich, der Sabbat ist um des Menschen willen da und das hat der Tora-treue Jude Jesus von Nazareth sozusagen mal wieder freigelegt. Kann man aber der theologischen Einsicht zustimmen, dass der von der Kirche am Sonntag gefeierte, auferstandene Christus, der Christus heißt der Gesalbte, Messias auch, also als der Messias Israels und der Völkerwelt, auch zugleich der Jude Jesus von Nazareth war, auch wenn wir das im Glaubensbekenntnis ausgespart haben, da kommt ja das Leben gar nicht vor. Der also die Sabbatpraxis und die Sabbattheologie der hebräischen Bibel verfolgt hat, dann muss doch weiter gefragt werden, inwieweit christliche Theologie und kirchlich-diakonische Praxis dieses sabbattheologische Verständnis der Zeit aufnehmen und vielleicht aktualisieren können. Deshalb möchte ich im Folgenden abschließend danach fragen, wie denn ein solches Sabbatgedenken in der kirchlichen und diakonischen Praxis auch über den Sonntag hinaus Gestalt und Einfluss finden könnte. Und das entspräche interessanterweise der Lehre des Rabbi Judan, einem jüdischen Gelehrten des 4. Jahrhunderts, der meinte, das Gebot aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 5, Vers 12, halte den Sabbattag, sei allein Israel vorbehalten. Aber das Gebot in Exodus 20, 8, 2. Buch Mose, gedenke des Sabbattages, gelte auch den Völkern und dazu gehören wir. 10. These, sabbattheologische Impulse haben eine soziale, eine ökonomische und politische Dimension. Ich möchte abschließend drei Handlungsfelder nur andeuten, wo ich denke, dass das Ganze, ich bin ja Sozialethik, muss das ja noch tun jetzt, dass diese jetzt gemachten Ausführungen eine bestimmte Handlungsrelevanz haben, gewisse Maximen vorgeben für kirchlich-diakonisches Handeln und Agieren. Erstens, sozial ist nicht zwingend, was Arbeit schafft. Wenn wir die Entwicklung des Arbeitsmarktes in Deutschland betrachten, so wird deutlich, dass die Tendenz zum Working Poor, also zur Arbeit in Armut, für einen großen Teil der Erwerbstätigen bittere Realität geworden ist. In Deutschland arbeiten gegenwärtig knapp 8 Millionen Menschen, das sind gut 23% der Beschäftigten im sogenannten Niedriglohnbereich, also zu einem Entgelt von unter 2/3 des mittleren Stundenlohnes, liegt etwa bei 9,30 Euro. Dieser Niedriglohnsektor hat sich rapide vom Ende der 90er Jahre bis zum Jahr 2006 entwickelt und verharrt seitdem auf einem gleichbleibenden Niveau. Und in Klammern, der Mindestlohn hat daran nichts geändert. Der Mindestlohn hat nur etwas daran geändert, dass diese Personen, die dann 8,50 Euro verdienen, keine ergänzenden, aufstockenden Sozialleistungen mehr über das zweite Sozialgesetzbuch bekommen, die sogenannten Aufstocker. Das heißt, der Staat entlastet seine Kassen, aber ihre Armutssituation hat sich dadurch überhaupt nicht verändert. Und wenn Sie 40 Jahre 8,50 Euro verdienen, haben Sie am Ende eine Rente von 6,60 Euro. Habe ich gesagt 6,60 Euro? Nein, über 660 Euro, Entschuldigung. Ja, weil ich bei der nächsten Zahl war. Über 2,6 Millionen Beschäftigte stocken ihren Verdienst durch einen Zweitjob auf. Soweit wesentliche Zahlen und Fakten, und wenn die Kirche sich in ihrem sozialethischen Wirken leiten ließe von sabbattheologischen Impulsen, dann müsste sie mit aller Entschiedenheit darauf hinweisen, dass sich in Deutschland und nicht nur in Deutschland zunehmend eine Entwertung der durch Erwerbsarbeit gebundenen Zeit entwickelt hat. Natürlich nicht für alle, aber schon immerhin für 25%. Das heißt, der Verkauf von Lebenszeit in Form von Arbeit unterliegt einem inflationären Preisverfall. Er wird zunehmend zum Billigangebot, das nichts mehr erkennen lässt von dem sabbattheologischen Anspruch an die Würde der arbeitsgebundenen Zeit. Die Tatsache, dass die Zahl derer, die neben ihrem Hauptberuf einen Zweitjob annehmen müssen, und die Tatsache, wie kürzlich nochmals veröffentlicht, dass zunehmend Rentnerinnen und Rentner eine geringfügige Beschäftigung aufnehmen müssen, um der Altersarmut zu entgehen, zeigt auch an, dass die Ökonomisierung der Zeit erhebliche Folgen hat. Die aus der Erwerbsarbeit resultierende Not schafft sozusagen die Notwendigkeit, die Zeit der Erwerbsarbeit und ihren Anteil an der Lebenszeit zwangsweise zu vergrößern. Und das in Klammern nicht, weil wir einen so geringen Bilanzüberschuss in der deutschen Wirtschaft hätten. Das ist ein anderes Thema. Zweitens, gegen eine Ökonomie, die zum Himmel stinkt. Die internationale Finanz- und Staatsverschuldungskrise führte im Resultat zu einem riesigen Rezessionsdilemma der verschuldeten Staaten inklusive einer exorbitanten Arbeitslosigkeit in den europäischen Nachbarländern von zum Teil über 50, bei der Jugendarbeitslosigkeit zum Teil von über 70%. Die enorm hohen Anleihezinsen stärkten hingegen die Banken, deren Umsätze teilweise ins Exorbitante gestiegen sind, und zugleich fordert man bis heute von der Realwirtschaft Wachstumsraten als alternativlose Rezeptur gegen den Staatsbankrott. China hat sich zeitweilig auf zweistellige Wachstumprognosen eingeschossen und die Ökonomen warnen vor den verheerenden Folgen, wenn diese Prognose noch weiter nach unten korrigiert werden muss. Während also die Binnenlogik jener Mischpoke aus Bankern, börsendotierten Unternehmen und Ratingagenturen gnaden- und alternativlos auf hohe Wachstumsraten setzt, wissen wir doch längst, dass diese Wachstumsideologie verheerende Folgen für das Klima, die Erderwärmung und den weiteren Anstieg der Meeresspiegel hat. Gucken Sie sich gerade an, was in China passiert, in der Hauptstadt. Die Zahl der Klimamigranten, und wir reden gerade darum, dass wir Ursachen der Migration bekämpfen wollen, die Zahl der Klimamigranten, Menschen, deren Land regelrecht versunken ist, wird bis zur Mitte des Jahrhunderts auf bis zu 500 Millionen steigen. Und die Klimaschäden sind schon jetzt teilweise irreversibel. Der ökonomische Mainstream braucht, wie ich finde, dringend eine Gegenbewegung, der sich die Kirche mit eindeutiger Argumentationskraft anschließen kann. Die tiefsinnige Erzählung vom sogenannten Mannerwunder, und es gibt noch andere. Die Praxis der alle 7 Jahre praktizierten Landbrache und Entschuldung aller, das sind doch biblische Impulse, die einem kirchlichen Plädoyer für eine ökonomische Entschleunigung und für eine Ökonomie, die sich gebunden weiß an eine neue Definition von Lebensfülle und Zeitwohlstand statt an Güterreichtum, gute Argumente geben würde. Es geht hintergründig um eine theologische Vergewisserung nach innen. Davon bin ich überzeugt, wir reden immer so flach nur über die Menschenwürde des Menschen und dann kommt der Schöpfungsbericht und das war's dann. Wir brauchen eine theologische Vergewisserung nach innen im Raum der Kirche, die die sabbattheologische Dimension nicht als erledigt betrachtet, sondern sie fruchtbar aufgreift, um dann auch nach außen koalitionsfähig zu werden mit den zivilgesellschaftlichen Kräften, die sich der ökonomischen Diktatur dieser Alternativlosigkeit kritisch entgegenstellen. Und schließlich und letztlich, unter Punkt 10, und dann kommt noch ein kurzes Schlusswort, der Zeit Raum geben, die Sonntagskirche. Die entscheidende Frage ist, ob Kirche auch elementare Möglichkeiten vor Ort, als Gemeinde, wie auch immer, haben kann, zu einer Erfahrung der Zeit, die sie vermittelt, die der Kultur der ökonomischen Verwertbarkeit etwas entgegensetzt. Tatsache ist ja nun, und Sie haben ja die zeitliche Schieflage der Sonntagsöffnungszeiten angedeutet, dass die Kirche in der Regel lediglich den Sonntagvormittag, genauer gesagt mit Drang der Küster, zwischen 10 und 11 in Form des Gottesdienstes geöffnet hält, als einen Gestaltungszeitraum, der sozusagen ihren kirchlichen Präsenzanspruch in einem Takt präsentiert. Die Frage nach einem kirchlichen Gestaltungsanspruch an den ganzen Tag der auch vielen Fragen entgegenkommt, ist bisher kaum zu finden. Ich will das nur andeuten. Es wäre wirklich nochmal einen eigenen Vortrag wert. Die Flexibilisierungstendenzen der wöchentlichen Arbeitszeit, die immer mehr zunehmen. Verdi hat gerade wieder einen Bericht rausgegeben, Gute Arbeit, wie stark Menschen unter der Flexibilisierung leiden und die Symptomatik des Burnout und des vorzeitigen Ausscheidens in die Erwerbsminderungsrente steigt. Der erhebliche Anstieg der Samstagsarbeit und auch der Zunahme der informellen Arbeit im Homeoffice, auch am Sonntag, überfrachten den Sonntag irgendwie, insbesondere wenn dann auch noch Kinder da sind. Bei dem gleichzeitigen Anspruch, an diesem Tag nun auch die Beziehungsarbeit mit den Kindern und möglicherweise noch mit der pflegebedürftigen Tante in Hückeswagen, mit der Freizeitorganisation im Bedürfnis, was Gemeinsames zu erleben, zu bewältigen. Die teilweise zu beobachtende Stadtflucht am Sonntag, der zunehmend mit Kommerzialisierungsangeboten des Einzelhandels auf den grünen Wiesen in Form von sonntäglichen Ladenöffnungszeiten entgegengewirkt wird, kann ja als Anzeichen gewertet werden, dass hier durchaus eine auf den Sonntag projizierte Sehnsucht vorherrscht, dass dieser Tag doch sich abgrenzt vom sonstigen Alltag und eine Gegenkultur zum Ausdruck bringt. Der aber wird, wie ich meine, im kirchlichen Raum relativ wenig geboten. Aus sabbattheologischen Gründen wäre von Kirche und Diakonie auch es sinnvoll, Konzepte zu entwickeln, die dem Sonntag sozusagen als ganzen Tag eine sozial integrierende und entlastende Rolle kirchlicher Prägung geben könnten. Eine solche Sonntagskirche müsste sozusagen für die Menschen eine wirklich bedarfsorientierte, gewinnbringende Erfahrung sein, nach dem Motto, da bist du zwar der Kirche, aber da wird dir geholfen. Eine Erfahrung der Befreiung, der Geborgenheit, der Erkenntnis. Darf ja auch eine Predigt sein, die mal ein bisschen Erkenntnis schafft. Aber warum nicht auch ein gemeinsames und dann auch noch gutes Mittagessen für alle? Warum nicht ein Beratungsangebot für pflegebedürftige Angehörige, wo man sich kundig machen kann? Oder für die Eltern, die nicht wissen, wohin soll die Einschulung denn gehen? Oder für die neu Zugezogenen, die die Infrastruktur nicht kennen? Oder für die politisch Gestimmten, die sagen, der Stadtteil verändert sich und wir müssen das hier diskutieren? Oder auch für die Kulturbeflissenen zu sagen, natürlich auch mal ein Matinee und für die Kinder ist gesorgt. Die Kirche hätte hier eine Riesenchance, sich sozusagen wieder attraktiv zu machen mit dem und mit der Rolle, in der sie sich befindet, die ja immer noch zugeschrieben wird, Sonntag ist irgendwie Kirche. Zum Schluss. Ich meine eine Kirche, die das durchdekliniert und dass sie Zeit als geschenkte Gabe Gottes begreift, dass die Kultur der Unterbrechung eine dieser Gabe ebenso wesentlicher Inhalt ist, wie die Hervorhebung der grundsätzlichen Unverfügbarkeit der Zeit, dass uns Zeit sozusagen aus sabbattheologischer Perspektive gegeben ist, um sie in Form sozialer Nachhaltigkeit und Verbindung der Menschen untereinander erlebbar zu machen. Eine solche Kirche wird sich doch nicht länger in ihren zeitpolitischen Bemühungen nur für die Bewahrung des Gottesdienstes und nicht einmal nur für die Bewahrung des arbeitsfreien Sonntags einzusetzen haben, sondern sich umfänglich in den politischen Diskurs über die Zeiten der Gesellschaft einbringen müssen. Die immer wieder aufkommende Diskussion über die Verlängerung der Lebensarbeitszeit. Ich sage den Studierenden immer, wissen Sie, ich arbeite bis knapp 67, Sie vermutlich bis knapp 75. Die Frage der Zeiten der Pflege, des Arrangements, der Sorgearbeit, übrigens primär eine Frauenaufgabe, das irgendwie in Einklang zu bringen mit den sonstigen Bedürfnissen. Die Frage der Zeiten der Familie, die oft belastet sind. Das sind ja nur einige wenige Beispiele für Gestaltungsfelder dieses kirchenpolitischen Diskurses, der dringend zu führen wäre und für eine kirchliche Zeitpolitik, die sich dort einzubringen hätte. Es wäre sozusagen an der Zeit, dass sich Kirche und Diakonie diesen Gestaltungsfeldern aus der Perspektive eines Zeitverständnisses stellt, das sich vom Gedanken an den Sabbat und damit auch von der Praxis des Juden Jesu von Nazareth leiten lässt. Ich danke für Ihr hoffentlich nicht so strapazierte Aufmerksamkeit.